The Pioneer Morning Briefing mit Gabor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Draußen hat es deutlich zu dämmern begonnen. Es ist 5.45 Uhr und heute ist Donnerstag, der 2. Juli.
Meine Erwartung ist, dass wir wirklich einen großen Sprung nach vorn machen in der Modernisierung unseres Landes.
So der Kanzler vor der Nacht im Koalitionsausschuss. Diese Worte waren eher an sich selbst und an die Spitzen der Regierung gerichtet als self-fulfilling prophecy oder einfach als Mahnung. Und man hat sich am Ende dann einigen können. Tatsächlich. Carina Mössbauer, Chefkorrespondentin Politik bei The Pioneer.
Naja, die Koalitionäre saßen gestern bis in die Nacht zusammen. Aber immerhin, sie konnten sich offenbar so weit annähern, dass es heute eine Pressekonferenz zur Verkündung der Ergebnisse geben wird. Merz ist abends ja dann auch bei Maybrit Illner zu Gast.
Um 9 Uhr, also in 3 Stunden, will man im Garten des Bundeskanzleramtes die Resultate im Detail vortragen. Der Hintergrund ist auch klar. Es geht bei den erzielten Ergebnissen, und zwar für alle Beteiligten, nicht nur um die Sache, sondern auch um den Fortbestand der Regierung. Die aktuellen Zustimmungswerte der Union, in den Umfragen liegt sie bei 22% und der SPD, sie liegt bei 12%, zeigen die Existenzkrise dieser Regierung. Der CDU-Kanzler, der mit seinem Jubelposting zur WM-Blamage eben erst einen, doch spürbaren Disconnect mit der Bevölkerung demonstriert hatte, braucht dringender als jeder andere in dieser Regierung einen Durchbruch. Also, es muss ein Erfolg her, Schnelligkeit schlägt Gründlichkeit. Bei der Einkommensteuerreform wurde deshalb hart gerungen. Der große Wurf scheint es nach dem, was wir heute Morgen hören, nicht geworden zu sein. Im großzügigsten Fall könnten nach ersten Informationen Steuerentlastungen von bis zu 28 Milliarden erreicht werden. Bei annähernd 1 Billion Steuerzahlungen, die Sie und ich gemeinsam leisten, ist das der Tropfen auf dem glühend heißen Stein. Da bleibt auf diesem Stein nicht viel übrig von der Entlastung. Aber mit der SPD wurde offenbar ein kleiner Kompromiss gefunden. Carina Mössbauer weiß mehr.
Was ich höre, ist, dass die Koalitionäre sich jetzt darauf verständigt haben, den Kündigungsschutz zu flexibilisieren. Der soll gelockert werden können künftig.
Aber da hat sich auch schon prophylaktisch die SPD-Linke gemeldet in einer Stellungnahme, die heute Nacht emittiert wurde und direkt zum Koalitionsausschuss. Da warnen linke SPD-Abgeordnete explizit vor einer Lockerung des Kündigungsschutzes. Das Schreiben liegt unserem Hauptstadtteam vor. Darin heißt es, Zitat, Reformen, die zu längeren Arbeitszeiten führen, Wohngeld und andere Unterstützungsleistungen kürzen oder auf mehr private Vorsorge statt organisierte Solidarität setzen, richten sich gegen den ausdrücklichen Willen einer Bevölkerungsmehrheit. Zitat Ende. Das Ganze ist unterschrieben auch von einer Frau, die in der Rentenkommission selbst mitgearbeitet hat. Die Linke der SPD empfiehlt, Reiche höher zu besteuern. Schuldenbremse aussetzen. Nochmal wörtlich aus dem Papier. Zitat. In Deutschland leben über 5.000 Menschen, die ein Vermögen von jeweils mehr als 100 Millionen Euro besitzen. Sie verfügen zusammen über ein Gesamtvermögen von mehr als 3,3 Millionen Euro. Statt also die breite Bevölkerung noch stärker zu belasten, wollen wir diese extremen Vermögen heranziehen. Ende des Zitats aus der SPD-Linken. Und wie sieht's beim Thema Rente aus? Nochmal Carina Mössbauer.
Also das ist wirklich die große Überraschung dieser Wochen. Bei der Rente herrscht traute Einigkeit über den Masterplan, den die Kommission vorgestellt hat. Die Koalitionsspitzen sind fest entschlossen, dass die 33 Empfehlungen möglichst ganzheitlich und ohne substanzielle Veränderungen umgesetzt werden sollen.
Aber das stand natürlich schon vor der Sitzung fest. Grund zum Jubel gibt es also bei all dem nicht. Hier 3 Probleme, die auch heute Morgen nicht als gelöst abgehakt werden können. Zum einen, die Rentenreform ist ein Fortschritt, aber kein Befreiungsschlag. Der Beitragssatz wird darauf wahrscheinlich reagieren, und zwar so, dass er etwas langsamer steigt, als er sonst steigen würde. Aber wir kommen nicht zu einer wirklichen Senkung der Lohnnebenkosten. Zweitens, es bleibt für die Mitte der Gesellschaft zu wenig netto vom Brutto. Bis 2040 2040, so die Prognose, werden Steuern und Abgaben von jedem verdienten Euro kaum noch etwas übrig lassen. Ungefähr ein Viertel bleibt dann noch übrig, so die Prognosen, wenn nicht radikalere Reformen greifen. Also die Sozialabgaben fressen einfach die Gehälter auf. Drittens, es fehlt die wichtigste Zutat trotz aller Reformen. Die Wirtschaft wächst ja gar nicht. In diesem Jahr 0,5%, sagen die Wirtschaftsweisen. Und der Löwenanteil dieser 0,5% kommt vom Staat, also von den Schulden. Für eine Entfesselung des privaten Sektors wurden heute Nacht nach unserer Kenntnis keine Beschlüsse gefasst. Fazit: Die Einigung auf ein Reformpaket ist ein großer Schritt für die Koalition, aber ein zu kleiner für Deutschland. Die Koalition kann so überleben, aber die Volkswirtschaft nicht gesunden. Das, was Merz vor Beginn der Koalitionsrunde gestern Abend versprochen hatte.
Meine Erwartung ist, dass wir wirklich einen großen Sprung nach vorn machen in der Modernisierung unseres Landes.
Das muss erst noch eingelöst werden. Wir warten auf ein Zielbild des Kanzlers. Wo will er hin? Wie will er seine verbleibende Regierungszeit nutzen? Erst wenn Deutschland seine 6-jährige Stagnation überwindet und die Wirtschaft wieder wächst, dann hätte sich der Kanzler wirklich Applaus verdient. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Christian Wulff war Bundespräsident der Bundesrepublik und er erklärt uns jetzt gleich seine Sicht auf Schwarz-Rot und auf seine Partei, die CDU.
Die CDU-Wurzeln sind eben nicht nur konservativ, sondern auch christlich-sozial.
Anne Schwedt analysiert die Rede des neuen FED-Chefs aus der Nacht und Miley Cyrus erhält den Ritterschlag amerikanischer Popkultur. Sie kommt als Barbie-Version auf den Markt. 2010, das waren noch gute Zeiten für CDU und CSU. Im März 2010 lag die Union mit 36% in den Umfragen ganz weit vorn. Die SPD kam mit 25% auf Platz 2 und die AfD, tja, die gab's noch gar nicht. 2010 war also kein schlechtes Jahr für einen CDU-Mann, um Bundespräsident zu werden und das, ja, das wurde er. Der ehemalige Ministerpräsident von Niedersachsen, Christian Wulff.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde, so wahr mir Gott helfe.
2012 war das Ganze dann schon wieder vorbei mit dem Bundespräsidentenamt, denn Christian Wulff wurde Vorteilsnahme im Amt vorgeworfen, vor allem von der Bild-Zeitung. 2014 sprach ihn ein Gericht dann allerdings von allen Vorwürfen frei. Und noch eine Sache verbindet man mit Christian Wulff, mit dieser einen Aussage, die sich bis heute in den Geschichtsbüchern hält und an der sich die Geister scheiden.
Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.
Seither hat Christian Wulff sich weiterentwickelt, zu einem nachdenklichen Politiker. Er hat mehr gelesen und gesprochen mit sehr vielen Menschen weltweit. Er wäre heute der bessere Bundespräsident, als er damals war, sagen viele seiner Parteifreunde. In jedem Fall bildet er das Kontrastprogramm zu einem CDU-Kanzler, der von kleinen Paschas spricht und einem Problem im Stadtbild. Christian Wulff hat eine andere Sicht auf Deutschland, eine andere Sicht auf Migranten, aber eben auch eine andere Sicht auf, tja, die Entwicklungslinien, die die CDU nehmen sollte. Also, wie schaut er auf die Regierung, auf ihre Ergebnisse und auch auf den Kanzler? Meine Kollegin Aleph Dohan hat ihn befragt dazu am Montag in Hamburg auf unserer Live-Tour im Hamburger Stage Operettenhaus. Ich war dabei und es war einfach sehr, sehr spannend und entsprechend auch sehr, sehr leise im Saal. Da sprach ein neuer Christian Wulff, wenn man das so sagen möchte. Jetzt gibt's einen Auszug aus diesem Gespräch, nicht nur für die Hamburgerinnen und Hamburger, sondern für uns alle.
Lieber Herr Wulff, wie geht es Ihnen?
Mir persönlich geht's gut.
Ihnen persönlich geht's gut. In allen möglichen Talkshows wird davon gesprochen, wie schlecht die Menschen gelaunt sind. Was spüren, was sehen Sie, wenn Sie unterwegs sind, wenn Sie mit den Menschen sprechen?
Ich persönlich bin natürlich unter Menschen unterwegs, die sich engagieren in der Regel.
also an Schulen, Hochschulen, in Kirchengemeinden, als Vorsitzender der Deutschlandstiftung Integration mit sehr vielen Menschen, die Einwanderungsgeschichte haben, aber Großartiges leisten, und habe selber 80 junge Leute als Mentees. Also ich erlebe eine Positivseite, sehe natürlich aber auch, dass wir viele Menschen gar nicht mehr erreichen. Es ist keine Tageszeitung mehr in jedem Haushalt. Es wird nicht mehr abends Tagesschau und heute Nachrichten geguckt, jedenfalls nicht dann, wenn es ausgestrahlt wird. Die Basis, auf der alle diskutieren, die wird schmaler. Und es haben sich mehr Menschen ganz abgewandt und sagen, die da oben und wir hier unten und auf uns hört keiner und wir werden gar nicht gefragt. Also die Unzufriedenheit, vor allem auch jetzt in Sachsen-Anhalt, wo ich morgen wieder bin, die ist spürbar und die muss einen besorgt machen. Und wir müssen darüber vertieft diskutieren, wie es so weit kommen konnte und was wir jetzt tun können, um die Demokratie zu stabilisieren.
Wie viel Kontakt hat man eigentlich als ehemaliger Bundespräsident zu den nicht organisierten Menschen, den nicht engagierten, den frei auf der Straße laufenden, schimpfenden, am Bartresen monierenden Menschen?
Genau diese Orte nehmen massiv ab, wo Leute ganz zufällig zusammenkommen und sich austauschen und jemand mit Meinung A hingeht und mit Meinung B wieder nach Hause geht, weil es diese Orte weniger gibt. Dann sieht man, dass hier eine der Ursachen liegt für das Problem, dass die Leute sich zunehmend im Netz informieren, im Netz kommunizieren. Und wer da mit Meinung A reingeht, geht meistens mit noch verstärkterer Meinung A wieder raus und ist dann noch rechthaberischer und kennt nur noch zwei Meinungen, die eigene und die falsche.
Das ist diese Schrumpfung des vorpolitischen Raums. Aber Homeoffice ist auch ein Thema, glaube ich. Also wenn Menschen nicht mehr in der Büroküche zusammenkommen, nicht mehr mit Menschen, die sie sich ja nicht ausgesucht haben, sondern Kolleginnen und Kollegen, von denen man ganz sicher, vor allem bei Pioneer, alle liebt, aber in anderen Unternehmen vielleicht nicht so sehr. Das sind ja Orte, wo man Demokratie einübt. Und wenn das immer weiter zurückgeht und wir uns in diese Privaträume zurückziehen, kann das ein politisches Problem werden. Apropos politisches Problem, wir haben uns mal angeguckt, die Merz-Regierung hat etwas geschafft, von dem ich gedacht hätte, dass es nie möglich sein könnte. Wir haben dafür eine Grafik, nämlich sie ist unbeliebter als die Ampelregierung. Wie erklärt sich das der ehemalige Bundespräsident?
Ich finde es deshalb besonders besorgniserregend, weil diese Regierung ja bisher nichts Unpopuläres gemacht hat. Das heißt, sie ist die unbeliebteste Regierung, die wir je hatten, hat aber bisher den Mehrwertsteuersatz der Gastronomie gesenkt, die Mütterrente versprochen, andere Dinge verbessert und ist trotzdem die unbeliebteste. Wie soll das erst sein, wenn die nächsten Monate der einzelne Bürger merkt, dass es auch ihn trifft in der Gesundheitsversorgung, in der Rentenversicherung, bei anderen notwendigen Reformen, die jetzt auf den Weg gebracht werden? Das treibt schon um. Und ich meine, dass die Regierung einfach weniger gackern muss und mehr Eier legen muss. Also ich meine, man geht ins Restaurant und will beteiligt werden an der Auswahl der Speisen und möchte dann gute Gerichte serviert bekommen. Man will aber nicht, dass ständig der Koch aus der Küche kommt und einem erklärt, dass Streit in der Küche herrscht, dass er mit den anderen Köchen nicht arbeiten kann, dass er langsam die Nerven verliert, dass es alles nicht läuft. Also das will man
dass
ja nicht wirklich haben.
Es also so das schwer Restaurant hatte wie er man. Jemals.
Das erklärt ein bisschen diese sehr schlechten Umfragewerte, dass man einfach nicht mit einer gewissen Größe, einem gewissen Tiefgang, einer gewissen Seriosität, Gelassenheit Menschen auch ernst nimmt, mitnimmt und die wirklichen Probleme benennt. Das wirkliche Problem unseres Landes hat eben Gabor Steingart benannt, die Demografie, die im Übrigen alle Länder der Welt trifft. Die Zahl der Erwerbstätigen geht zurück. Und dann bin ich lösungsorientiert und sage, man kann einiges durch künstliche Intelligenz ersetzen, man kann mehr Menschen für den Arbeitsmarkt mobilisieren. Man kann geordnete, geregelte Zuwanderung organisieren. Also es ist ja nichts einfach hinzunehmen. Aber an diese Lösungsorientierung zu gehen und den Menschen zu sagen, das ist die erste Herausforderung, das vermisse ich. Stattdessen geht man auf irgendwelche Narrative der AfD und sagt zum Beispiel, Migration ist die Mutter aller Probleme. Oder wir haben nur drei Probleme, Migration, Migration, Migration. Das ist dummes Zeug. Migration ist eher Teil der Lösung als Teil des Problems. Und das wird nicht offen kommuniziert. Und Ich erlebe im Moment, insofern war das, was Gabor Steingart eben gesagt hat, irgendwann landen die Leute alle im Krankenhaus. Das erlebe ich im Moment täglich, dass Menschen mir schreiben, wir haben bisher ihre Meinungen abgelehnt, die sie da so äußern. Aber jetzt, wo wir im Krankenhaus waren, können wir ja nur heilfroh sein. Das waren ja alles Menschen mit Einwanderungsgeschichte da im Krankenhaus, dass wir die im Gesundheitswesen haben. Also die Menschen sind dann schon zugänglich für die wirklichen ja. Probleme. Die müssen aber annonciert werden.
Bundeskanzler Friedrich Merz. Was ist eigentlich mit ihm, also im Kanzlervergleich zu seiner Vorgängerin, von der er ja nicht müde wird, sich abzugrenzen, ob es nun aus politischen oder emotionalen Gründen ist, sei mal so dahingestellt. Und auch der ehemalige Kanzler Gerhard Schröder, damit verglichen, rutscht Friedrich Merz im wahrsten Sinne des Wortes, zumindest in den Umfragen, desaströs ab. Liegt es an dem Gackern und können wir das Gackern, lieber Herr Wulff, mal konkretisieren?
Mich eben auch innerlich jetzt als Mitglied der CDU, der ich ja wieder geworden bin nach meiner Zeit als Bundespräsident, in der Pflicht zu sagen, ihr müsst als CDU eine Diskussion führen, was ist erstmal CDU pur, wo ihr überall hin zurückkehren wollt. Also für die, die das sagen, ist CDU pur Wirtschaftspolitik, Mittelstandspolitik, Marktwirtschaftspolitik, sozusagen die Ökonomie und das Konservative.
Und denen, wir haben ja gehört, dass wir von dem viel brauchen. Also ökonomischer Sachverstand
absolut,
in der Bevölkerung, absolut. In der Politik und, ist ein großes Problem. Und
Wirtschaftswachstum aber die CDU darf nicht zu einer besseren FDP werden.
Bedeutet?
Dann wird sie nämlich auch eine etwas größere, aber immer noch kleine Partei. Etwas größere FDP, aber eine sehr kleine Union unter 20%. Die CDU-Wurzeln sind eben nicht nur konservativ, sondern auch christlich-sozial. Auch Gewerkschafter waren Gründungsväter der Union, wie Jakob Kaiser. Es haben immer die Sozialpolitiker eine große Rolle gespielt in der CDU, die ich kennengelernt habe. Und ich bin einer der letzten noch Lebenden aus der Zeit des CDU-Bundesvorstandes 1978, 79, 80. Da war ich im CDU-Bundesvorstand als Bundesvorsitzender der Schülerunion. Und da habe ich viele Sozialpolitiker kennengelernt, die eine wichtige Rolle gespielt haben, die heute im Grunde genommen nicht mehr als wichtig gesehen werden. Nach meinem Eindruck, weil man sagt, das macht ja schon die SPD. Nein, es gibt eine christliche Sozialpolitik, die Menschen zu befähigen, zu integrieren, Inklusion ernst zu nehmen, zu beteiligen. Das kann man nicht der SPD überlassen. Die CDU war immer eine liberale Partei, eine offene Leben und Leben lassen und hat nicht vorgegeben oder bestimmte Dinge bekämpft wie Wokeness oder so, sondern war immer offen und tolerant auch gegenüber Minderheiten. Und wir sind immer eine Partei gewesen, die sich zu all ihren Vorgängern bekannt hat, zu Adenauer, zu Erhard, zu Kohl, aber eben auch zu Merkel. Und der Bruch zu Angela Merkel ist ein großer Fehler, weil sie hat große Verdienste in unser Land und wie jeder sicher auch ein paar Fehler gemacht, aber wer macht die nicht? Aber wenn ich jetzt bei Rentenpolitik sehe, wo man immer sagt, die hat die CDU so nach links gerückt. Also sie hat die Rente mit 67 eingeführt, von 65 auf 67, die wir demnächst erreicht haben, während jetzt die Rente auf 68,5 bis 2060 erreicht werden soll. Also man muss die Dinge differenziert sehen und deswegen fände ich gut, man würde mal wieder in die Phalanx gehen, diese CDU breiter anzulegen. Zur CDU gehört auch Bewahrung der Schöpfung, Umweltpolitik. Und wenn vor wenigen Tagen eine Fachtagung zum Klimaschutz stattgefunden hat, ohne Klimaschützer, ohne regenerative Energievertreter, dann ist das einfach fahrlässig. Und dann gibt man ganze Politikfelder auf. Und da muss man sich nicht wundern, warum junge Leute mit der Union so viele Schwierigkeiten haben. Also wir müssen neue Leute für die Politik werben. Wir müssen uns erweitern, verbreitern, Bandbreite machen. Von Umweltpolitikern bis Frauen, Feministinnen in der Union, in der Volkspartei. Und das Bedürfnis spüre ich in Berlin überhaupt nicht, wenn man neben Merz, Spahn, Linnemann auf den Posten des Mitgliederbeauftragten Herrn Amthor beruft. Dann ist man sich offenkundig untereinander völlig einig, dass das alles die Bandbreite abdeckt. Tut's aber nicht. Die Union muss wieder breiter aufgestellt werden. Sie muss sich wieder mehr bemühen um junge Leute, um Ostdeutsche, um Menschen mit Migrationsgeschichte. Sonst wird die CDU nicht wieder auf 35-40% kommen, sondern unter 20 fallen. Und Hendrik Wüst wie auch Daniel Günther zeigen, wie es auch anders geht. Die sind mit Empathie, mit Bürgernähe, mit Bandbreite unterwegs und sind nicht so eindeutig wirtschaftspolitisch konservativ unterwegs, sondern in der Bandbreite. Und das muss die Union erkennen als einen wirklichen Schwachpunkt.
Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff, meine Damen und Herren.
Vielen Dank. Dankeschön. Vielen
Dank. Am 7. Juli, also am kommenden Dienstag, sind wir bei den Pioneers in Heidelberg und zwar zum allerersten Mal. Wer noch kein Ticket hat, sollte sich jetzt schnell eins holen. Wir freuen uns nämlich alle sehr auf Sie. Mit dabei bei unserer Podcast-Live-Show auf der Bühne Alef Doğan, Jörg Thaddäus, Chelsea Speaker, Pia von Versebe, Diana Kinnert und die Pioneer Band. Wir alle freuen uns darauf, Sie nach der Show und auch in der Pause zu treffen zum Austausch. Also, liebe Heidelbergerinnen und Heidelberger, kommen Sie in die Altstadt runter vom Sofa und rein in die Halle. Den Link finden Sie in den Shownotes. Ich freue mich auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da spricht man über die Rede des neuen Notenbankchefs Kevin Warsh. Anne Schwedt in New York hat zugehört. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Gabor.
Kevin Warsh hat in Sintra in Portugal vor den anderen Zentralbankführern, insbesondere aus Europa, gesprochen. Was, Anne, war der Kern seiner Ausführungen?
Ja, Warsh hat vor allem eins klar gemacht. Für ihn steht Preisstabilität über allem, auch wenn das bedeutet, dass die Zinsen länger oben bleiben, selbst auf die Gefahr hin, das Wachstum etwas abzubremsen. Er betonte, dass die zuletzt hartnäckig hohe Inflation zeige, wie teuer die Jahre zu lockerer Geldpolitik gewesen seien und dass die Fed jetzt glaubwürdig nachliefern müsse, um ihr 2%-Ziel wieder zu verankern. Gleichzeitig wollte er sich aber nicht auf einen festen Kurs festnageln lassen. Die CNBC-Moderatorin Sarah Eisen fragt ihn explizit, ob im Juli eine Zinserhöhung anstehe. Doch er blieb vage. Man habe viele neue Daten und wolle in 4 Wochen mit den Notenbankkollegen hinter verschlossenen Türen eine intensive Debatte führen. Mehr wolle er aber dazu nicht sagen.
There's a lot of data that we received in that meeting. I see many of my FOMC colleagues here in Sintra. I take their views very seriously. I want us to have a good family fight when we meet in 4 weeks. And we get into that room and shut the door, we're going to have a good debate. But I don't have much more for you than that.
Für die Märkte klang das eher wie eine Warnung. Eine weitere Zinserhöhung bleibt klar auf dem Tisch. Ob sie kommt, entscheidet am Ende der Datenverlauf, aber nicht die Hoffnung der Anleger.
Sehr, sehr interessant. Und dann lass uns noch über einen Trend sprechen, Anne. Manche Unternehmen stellen wieder Leute ein. Und zwar Leute, die sie eigentlich gefeuert hatten wegen der neuen KI-Technik. Was hat das zu bedeuten, Anne?
Ja, das ist gerade ein echter Realitätscheck für den KI-Hype. Einige Konzerne merken, die Annahme, KI kann alles, war übertrieben und jetzt holen sie Leute zurück, die zuvor wegrationalisiert wurden. Ford zum Beispiel stellt hunderte erfahrene Ingenieure wieder ein, weil KI-Systeme Qualitätsprobleme im Werk schlicht einfach nicht so gut erkennen und lösen konnten wie menschliche Experten. Ähnlich lief es auch bei der Commonwealth Bank in Australien. Dort hatte ein Sprachbot Callcenter-Mitarbeiter ersetzt, kam aber mit der Komplexität der Kundengespräche nicht klar. Die Anrufe stiegen sogar, woraufhin die Bank Kündigungen zurückdrehte. Und IBM hat auch festgestellt, dass seine KI zwar den Großteil der Standard-HR-Anfragen bearbeiten kann, aber bei heiklen ethischen Fragen scheitert. Jetzt wird also wieder massiv auf Berufseinsteiger gesetzt, um die menschliche Pipeline aufzubauen. Die Botschaft ist also, wer nur Menschen durch Technik ersetzt, ohne in Schulung und Zusammenspiel von Mensch und Maschine zu investieren, der schneidet sich am Ende oft ins eigene Fleisch. Viele Firmen entdecken gerade, dass sie Menschen brauchen, um KI wirklich nutzbringend einzusetzen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Barbie mehr ist als eine Puppe, nämlich sowas wie der Meilenstein in der Karriere von Popmusikern. Nun gibt's ja für die Musiker viele Meilensteine, die ihren Kultstatus festigen. Zum Beispiel ein ausverkauftes Konzert im Madison Square Garden oder die Aufnahme in die Rock'n'Roll Hall of Fame. Und naja, der Gewinn eines Grammy, würde ich schon sagen, gehört auch dazu. Aber dann, es gibt noch eine Form der Verewigung, nämlich die besonders ist, eine eigene Puppe, eine eigene Barbie. Tina Turner, Kylie Minogue und auch Helene Fischer. Sie alle haben ihre eigene Barbie bekommen. Die Männer ging natürlich gar nicht leer aus. Es gibt einen Elvis Presley im Bühnenlook, es gibt Elton John mit seiner Glitzerbrille und David Bowie als Ziggy Stardust. Und die neueste Ergänzung dieses exklusiven Clubs, Miley Cyrus. Die 33-jährige Sängerin wurde ja zunächst als Fernsehfigur berühmt. In Hannah Montana spielte sie eine Teenagerin, die heimlich ein Doppelleben als Popstar führte. Und aus dieser Fernsehfiktion wurde Realität. Miley Cyrus zählt heute zu den erfolgreichsten Musikerinnen ihrer Generation, mit großen Welttourneen, mit 180 Millionen verkauften Tonträgern und zahlreichen Hits, die weltweit die Charts eroberten, einer ihrer größten, Flowers. Gemeinsam mit den Designern hat sie jedes Detail dieser Barbie-Puppe mitgestaltet. Und klar, zu der Sängerin gehört selbstverständlich auch ein Mikrofon in der Hand.
When I write songs, I remember that they will live on past my lifetime, and it's very important for me to use my voice to tell stories that I think matter and make people feel more seen and more heard and less alone, which is why it was very important that my Barbie have a microphone.
Für Miley ist das Mikrofon also mehr als das Symbol ihrer Musik. Es steht für die Geschichten, die sie erzählt, die Menschen, die sie damit erreicht, und für das Vermächtnis, das sie hinterlassen möchte. Ich wünsche Ihnen und uns allen einen musikalischen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen und morgen freuen Sie sich auf meine Kollegin Chelsea Speaker. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.